You know, it's all about the vibes, the green vibes.
Hi, ich bin Vanessa West, euer Gastgeber. Und das ist der Green Vibes Podcast. Mein heutiger Gast ist die Designerin Patricia Schmidt aus München. Ich habe Patricia im Oktober 2018 auf der Green Style in München gesehen. Die Green Style ist eine Lifestyle-Messe für Eco-Fashion und Organic Beauty. Dort hat sie einen Vortrag gehalten über die Arbeit in Indien. In Indien lässt sie nämlich Schlafanzüge, Schlafmasken und Tücher aus veganer Seide produzieren. Ich war nicht wirklich überrascht über die Begriffe vegane Seide oder die Arbeitsbedingungen, sondern erstmal vor allem über Patricias Lebensweg. Patricia hat Mode studiert und für viele High-Fashion-Marken in Berlin, London oder New York gearbeitet. Irgendwann hat sie gesagt, hey, ich suche nach dem Sinn des Lebens, ich muss woanders hin. Sie hat dann ihre Freundin angerufen, die gerade in Indien gearbeitet hat und ist einfach mal nach Indien geflogen. Dort hat sie dann die Chance bekommen, einen Einblick zu bekommen in ein Textilstudio. Ihr werdet euch jetzt fragen, okay, was ist ein Textilstudio? Ein Textilstudio kann man sich als eine Art Ausstellungsraum vorstellen, in dem viele verschiedene Menschen an Textilien arbeiten. Dort hatte sie zum ersten Mal die Möglichkeit zu sehen, wer sind denn die Menschen, die die Klamotten produzieren. Jahrelang hat sie für die unterschiedlichsten Marken gearbeitet, aber trotzdem wusste sie nie, wer hinter den Klamotten steckt. Dort wurde sie dann total inspiriert von den Familien und deren Geschichten. Und dann hat sie einfach angefangen, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, warum denn ihr Hobby? Sie hat doch schon immer mit Mode zu tun gehabt. Genau, und das ist auch richtig so. Allerdings hat sie in ihrer Freizeit immer wieder Schlafmasken und Schlafanzüge für ihre Bride-to-be-Freundinnen geschneidert, um sie zu überraschen. In unserem Gespräch erzählt sie ein bisschen über die Arbeit in Indien und die Eri-Seide, eine vegane Seide, die sie nutzt. Ich habe festgestellt, dass ich in meinem Alltag relativ viel in Kontakt komme mit Seide. Im Frühjahr trage ich meinen Lieblingsseidenschal und nachts schlafe ich auf einem seidenen Kopfkissen. Ich war sehr überrascht, was alles in dem Begriff Seide steckt und wie die Arbeitsbedingungen in Indien aussehen können. Mehr Infos über Patricia erhaltet ihr auf Instagram unter ilovepatriciaschmidt mit DT oder auf patriciaschmidt.de. Ich wünsche euch viel Spaß mit Patricia. Hallo Patricia, schön, dass du da bist und schön, dass ich dich besuchen darf in deiner Wohnung in München.
Schön, dass du mich besuchen kommst. Ich freue mich, dich hier zu haben.
Danke. Genau, wenn ich jetzt gerade so runterblicke auf meine Klamotten, dann fange ich an zu überlegen, wer steckt denn eigentlich hinter diesen Klamotten? Wer hat die Klamotten produziert? Wo kommen die Menschen her? Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich damit total wenig bis jetzt befasst. Bei dir sieht es ein bisschen anders aus. Wann hast du begonnen, dich dafür zu interessieren, wer hinter den Klamotten steckt? Beziehungsweise wer die Personen sind, die die Klamotten produziert haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe mich schon immer oder habe mich sehr früh für Stoffe interessiert oder auch für Kleidung und das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe nicht immer so viel darüber nachgedacht, wo das denn eigentlich herkommt, beziehungsweise wer das gemacht hat. Ich habe immer hatte eine Lehrerin in der Schule, die für unsere Theaterklasse immer so Kostüme ausgepackt hat. Mhm. Und die war immer auf so Flohmärkten und hat die zusammengesammelt. Und ich glaube, das war so mein Anfang, wo ich dachte, oh, wie schön und das ist alles so besonders und es war sehr hochwertig und da war viel Spitze dran und sehr aufwendig. Und dann, ja, bin ich irgendwie nach der Schule, habe eine Modeuni absolviert und habe dann eigentlich relativ viele Praktikas gemacht. Und da habe ich auch wirklich von kleinen bis zu größeren Firmen habe ich gemerkt, wie das alles so funktioniert oder auch dieser Produktionsprozess. Und bei meinem letzten Job einer meiner letzten Jobs, wo ich wirklich in der Produktion tätig war, das war in London und wir haben wirklich alles dort produziert in unserem Studio. Wir hatten einen Schneider, ich musste das alles zuschneiden und da habe ich halt irgendwie schon gemerkt, wow, was alles dahinter steckt in einem Kleidungsstück. Und ich glaube, da machen sich wenige Gedanken darüber oder man denkt da normal nicht so wirklich drüber nach, sondern man kauft etwas und das war so der Anfang, wo ich mir dachte, oh wow, das wird hier in London gemacht, das ist ja toll. Und deswegen sind unsere Sachen vielleicht auch ein bisschen teurer gewesen, aber die Leute wussten auch immer, was sie kaufen. Also die Qualität war da. Und dann bin ich in den Vertrieb gerutscht und da habe ich dann schon gemerkt, okay, ich habe eigentlich keine Ahnung, wo das alles herkommt. Also ich wusste schon, okay, das wurde in Indien produziert oder das wurde in Portugal produziert, aber ich wusste nie genau, wer steckt eigentlich dahinter. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, irgendwas fehlt mir. Also mir hat immer dann die kreative Seite im Vertrieb gefehlt. Und ich möchte irgendwie ein bisschen mehr wissen. Und habe dann eine Freundin gehabt, die mich gefragt hat, ob ich nicht nach Indien kommen möchte und dort für sie in der Produktion arbeiten möchte, in ihrem kleinen Studio. Und dann habe ich sofort ja gesagt, zur Trauer meiner Eltern, die mega Angst um mich hatten. Aber dann, genau, bin ich dahin und habe dann wirklich auch so viele tolle Menschen gesehen. Also nicht in meinem ersten Schritt unbedingt, aber dann bin ich wieder hin und wieder hin und habe wirklich Menschen kennengelernt, die sich wirklich mit diesem Thema ganz stark auseinandergesetzt haben und die auch genau wussten, also die Inder sind da sehr genau, die wissen genau, wo ihr Sari herkommt, die wissen genau, aus welcher Produktion das kommt oder welche Webart das ist. Und da habe ich mich dann zum ersten Mal so wirklich damit beschäftigt, wo das alles genau herkommt und welche Familie das wirklich macht. Also das war so der Anfang.
Vor wie vielen Jahren war das ungefähr?
Das war eigentlich genau vor 2 Jahren.
Okay, so das heißt, du bist jetzt immer wieder nach Indien gegangen und arbeitest da noch mit den gleichen Familien oder mit unterschiedlichen Familien zusammen?
Ja, also im ersten Jahr, muss ich sagen, habe ich wirklich mich so einmal, ich war zweimal dort und ich habe wirklich so diese vielen unterschiedlichen Menschen kennengelernt. Und dann habe ich eine Arte-Dokumentation gesehen, da habe ich dann den Maximiliano Modesti, heißt er, der sich mit Embroideries beschäftigt, mehr oder weniger kennengelernt. Und und dann habe ich durch einen Freund, der auch mit mir gearbeitet hat, auch oder durch eine Freundin, eher einen Zugang gehabt zu jemand, der eben Embroideries macht in Mumbai. Ja, und den habe ich dann getroffen und habe ihm gesagt, was ich gerne machen möchte oder was mich interessiert. Und dann habe ich wieder jemanden kennengelernt, der mich dann darauf gestoßen hat, auf eigentlich meine besondere Seide, die ich benutze, die Eri-Seide. Und dann bin ich ja nach Guwahati in den Nordosten gefahren und habe dort eigentlich 2 Produktionen kennengelernt, mit denen ich auch schon zusammengearbeitet habe. Die einen haben für mich Garne zur Verfügung gestellt und mit der anderen Produktion, die wirklich eine gute Freundin geworden ist, mit der produziere ich Schals und auch die Stoffe. Also so, werden die Stoffe eben gewebt.
Und kann ich da ganz kurz einhaken, weil klar. Man stellt sich ja klassisch, glaube ich, momentan immer einen riesigen Komplex vor. Da sitzen 5000 Menschen an ihren Nähmaschinen und die arbeiten. Bei dir ist es ja tatsächlich ganz anders. Kannst du mal erklären, wie das Studio deiner Freundin oder wie grundsätzlich das Ganze aussieht?
Also ich bin dorthin gefahren und ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich wusste nicht, wo Guwahati ist. Ich habe keine Ahnung gehabt und ich bin dorthin geflogen und bin ausgestiegen. Es ist eine super busy Stadt. Also ich war in Assam und Assam Guwahati und da war einfach wahnsinnig viele Menschen und es war sehr trubelig. Und dann bin ich aber im zweiten Schritt mit ihr dann auch in ein Dorf gefahren und habe noch ein anderes Projekt besucht, wo wirklich diese 20 Dörfer, also wo sie auch arbeitet, eben mit den Frauen, die in diesen 20 Dörfern außerhalb der Stadt angesiedelt sind. Und da siehst du dann halt wirklich nur wunderschöne kleine Holzhäuser oder auch nicht nur Holzhäuser, aber wirklich von Grund auf Stein gebaute kleine Häuser in diesen 20 Dörfern, die Schulkinder alle auf dem Fahrrad, weil da gibt's sonst keinen Bus oder irgendwas, okay. Sondern die müssen alle entweder laufen oder mit dem Fahrrad fahren, manche auch mit dem Boot und dem Fahrrad. Und dann habe ich wirklich dieses Projekt besucht, wo 5 Frauen, die haben Webstühle für die Frauen organisiert und haben eben versucht, denen zu erklären, wie wichtig das auch eigentlich ist, dass sie damit auch Geld verdienen können. Weil die haben eigentlich diese Seidenkokons auch manchmal gegessen und haben es dann auch einfach weggeworfen und haben gar nicht gewusst, was sie damit alles anfangen können. Und und mehr Organisationen sind, glaube ich, auch dann in diese Richtung gewandert und zeigen den Menschen auch, was sie daraus machen können. Das heißt, dass sie aus diesem Kokon eben auch Seide machen können. Und das Besondere an dieser Seide ist, dass eben die Raupe erst schlüpft und dann wird diese Seide produziert. Und dann weben das die Frauen dort wirklich am Webstuhl. Und du siehst von Anfang, also das war mir so wichtig, vom Anfang, von dem Prozess an, von diesem Kokon bis am Ende hin zu dem gefärbten Stoff, also wie er gefärbt wird und von wem er gewebt wird, ja, siehst du das alles. Also du siehst wirklich von Anfang bis zum Ende wie aus einem Stückchen Kokon dann ein ganz gewebter, ein großes Stückchen Stoff wird. Und das hat mich begeistert.
Und ich stelle mir jetzt vor, da sitzen wirklich Frauen, zum Beispiel Mitte 50 und keine Kinder, die 10 Jahre alt sind. Also das ist ja auch immer, man verbindet ja mit Arbeitsbedingungen meistens wirklich diese riesengroßen Komplexe, dann Kinderarbeit ganz oft. Und so wie du das jetzt erzählst, klingt es ja total idyllisch und total familiär und heimisch.
Ja, das ist auch so. Also für die, oder die Frauen waren trotzdem alle sehr jung. Ich glaube, einige waren auch noch nicht verheiratet. Das ist in Indien immer, die oder werden relativ früh verheiratet oder wenn sie heiraten, vielleicht sich das selber aussuchen dürfen, was nicht ganz so normal ist, dann sind die trotzdem noch sehr jung. Aber man sieht trotzdem, wie alle zur Schule gehen und genau, und das ist für die eigentlich dieser Webstuhl oder das Weben ist eigentlich eher wie so Brötchen backen. Ich glaube, das können die alle, aber sie wussten nicht wirklich, dass sie damit auch wirklich Geld verdienen können für sich und auch vielleicht selbstständig sind. Also die Projekte zielen meistens darauf auch aus, diesen Frauen auch so ein bisschen mehr Selbstständigkeit zu geben. Dass sie nicht darauf angewiesen sind, nur in der Teeplantage zu arbeiten und halt in der Hitze draußen stehen, sondern dass sie wirklich mit ihrem Talent, also ihrem Webtalent, was nicht so einfach ist, also ich habe das nicht so einfach hinbekommen, dass sie daraus eben was machen können.
Und meinst du, das ist dann auch eine Familientradition? Also die Oma bringt es dann dem Enkel bei und die Mutter bringt es der Tochter bei?
Ich würde sagen, ja. Ich weiß nicht, ob die Männer da so, das ist eigentlich nicht so wirklich, Männer habe ich nicht gesehen, die das gemacht haben. Mhm. Aber das könnte ich mir vorstellen, ja, weil irgendwie es sieht sehr natürlich aus. Und die das gemacht haben, waren relativ jung. Deswegen glaube ich, sie müssen das von irgendwem gelernt haben.
Okay. Stimmt. Und die Organisation, von denen du redest, also deine Freundin betreibt ja auch eine Organisation.
Aber ja, die machen wundervolle Sachen. Und sie ist eher selbstständig. Sie hat viel mit Textilien, also hat auch im Textilbereich studiert und ist dann eben nach Guwahati gekommen und hat dort mit diesen Frauen wirklich viel getestet, viel ausprobiert und genau dieses andere Projekt hat sich jetzt auch spezialisiert, eben diesen Frauen auch zu helfen. Und die arbeiten auch schon mit vielen Designern in Berlin zusammen, was ich auch total schön finde, wie ich das so sehen kann.
Total,
und ja. Es interessieren sich auch schon mehr Leute dafür.
Und wann war für dich dann der Punkt, dass du gesagt hast, okay, hier möchte ich jetzt auf jeden Fall was machen?
Ich glaube, spätestens als ich die gesehen habe und diese vielen kleinen Dörfer, idyllisch, die leben dort mit Elefanten zusammen und da dachte ich, okay, das ist einfach wahnsinnig schön, weil man weiß ja immer nicht genau, wo der Stoff herkommt und dann habe ich gemerkt, okay, wie schön das ist eigentlich zu wissen, auch wie dieser Stoff gefärbt ist. Ich habe es dir vorhin ja kurz zeigen dürfen, so
ja, genau.
Wie das oder mit welchen Wurzeln oder mit Kurkuma die Stoffe färben. Und man dann eben auch weiß, was man auf der Haut vielleicht auch trägt oder worin man schläft. Also Bettwäsche könnte ich mir da auch ganz toll drin vorstellen. Mhm. Oder auch Kindersachen oder ja, alles, was eben die Haut berührt, wo man aber auch ganz genau weiß, wie das gefärbt ist. Also das fand ich sehr besonders.
Also du hast im Endeffekt eigentlich alles erlebt. Du erlebst den Anfang, also du lernst das Material kennen, dann siehst du, wer dahinter steckt, wer die Sachen produziert, wie es eingefärbt wird und dann erhältst du im Endeffekt dann das Endprodukt. Also das ist die komplette genau. Produktionskette erlebst du eigentlich in diesem Dorf mit.
Genau, nicht in dem Dorf. Also ich versuche ein bisschen was anders zu machen. Ich nehme den Stoff mit und ich habe einmal, habe ich einen, auch eine Familie, die eine besondere Webart betreiben. Die heißt Sujni und die weben Decken. Das sind wie so Quilts, aber sind eben wirklich zusammen gewebt und es ist ganz besonders. Und dann nehme ich den Stoff mit nach Mumbai und dort habe ich eben ein kleines Studio, die für mich die Sachen besticken und dann eben auch wirkliche Kleidung daraus Kleider daraus machen, in dem Fall auch Nachthemden und die eben besticken mit den Designs.
Wie groß sind Sie? Wie groß ist das Studio?
Das Studio ist relativ klein, also die haben ein kleines Studio, ich glaube da sitzen 3 Männer und ein Studio, da sitzen 80 Männer. Also das ist eher so diese ganze Embroidery-Arbeit und das Sticken ist ganz besonders auch in Maharashtra, also so in Mumbai. Mhm. Das wird eher von den Männern betrieben. Und also so wie ich das so gesehen habe, ich erzähle immer so ein bisschen aus meiner Erfahrung. Und genau, die waren eigentlich eher Männer und genau, haben dann aber auch einen schönen Arbeitsplatz, wo du auch weißt, okay, die haben ihre Mittagspause, da kommt dann immer einer vorbei, der bringt dir dann Tee. einen Chai-Tee. Okay. Und genau, das war auch ganz spannend zu sehen.
Da wollte ich gerade nämlich auch drauf eingehen, wie du es quasi schaffst oder wie du dir sicher sein kannst, dass die Arbeitsbedingungen fair sind. Aber du hast es selber miterlebt.
Ich habe es selber gesehen. Man muss allerdings dazu sagen, es ist immer noch manchmal schwer für uns, also zu sehen, also was heißt fair, faire Arbeitsbedingungen oder auch Bezahlung. Ich glaube, man kann das manchmal nicht so vergleichen mit unserem Standard. Mhm. Also wenn ich jetzt in London gesessen habe, wir hatten jetzt auch nicht unbedingt ein Fenster, aber wir haben zu zweit oder zu dritt da drin gesessen und haben genäht. Das ist in Indien eigentlich nicht anders, nur sehen halt manche Gebäude nicht so aus, wie wir uns das so vorstellen. Mhm. Oder klar, die essen ihr Mittagessen vielleicht auch mal neben ihrer Arbeit. Also so, es ist nicht immer so alles so perfekt, aber es ist definitiv, die sind frei. Die sind da jetzt nicht gezwungen, die müssen von morgens bis nachts da sitzen und arbeiten, sondern die haben eine bestimmte Vorgabe und das machen die und die werden auch gut dafür bezahlt. Und es sieht ordentlich aus. Also man kann dort reingehen, man kann es sehen. Das war für mich wichtig. Ich glaube, manchmal muss man immer noch so schauen, das ist so ein anderes Leben als bei uns, aber das ganze Leben ist dort ganz anders. Ja. Aber es war für mich schön zu sehen, so ich kann mich da auch hinsetzen. Zum Teil haben sie da auch Klimaanlage, was auch ganz wichtig ist, weil es da sehr heiß wird. Und da merke ich auch irgendwie so, ja, ich auch als Frau fühle mich da wohl oder kann da auch vorbeischauen und sehen, was dort produziert wird.
Und wie ist dann der Kontakt mit dem Studioinhaber?
Der ist sehr gut. Also mit dem schreibe ich eigentlich immer WhatsApp. Das ist irgendwie so, die haben ja auch wirklich alle, sind da sehr connected. Auch egal, wo man dort hingeht. Also auch wenn man dort in den Slum geht oder die Slums besucht. Ein Telefon haben sie, glaube ich, alle. Also WhatsApp ist irgendwie so sehr verbreitet. Und daher ist der Kontakt auch eigentlich sehr regelmäßig und ich kann auch dann immer fragen, frag dann auch immer, schick mir doch mal ein Foto von demjenigen, der gerade meine Masken gemacht hat oder meine Schlafanzüge, dass ich so ein Bild davon habe.
Sehr schön.
Was ich auch gerne genau weitergeben würde in der Zukunft.
Gab es irgendwas, was dich total überrascht hat in dem Bereich, also positiv wie auch negativ?
Ich glaube, es hat mich einfach überrascht zu sehen, ja, wie Menschen dort arbeiten und dass man eigentlich so einen Zugang auch dazu hätte, wenn man sich dafür interessiert. Also ich glaube immer so, man stellt sich immer in Bangladesch diese vielen Fabriken vor, wo so schreckliche Arbeitsbedingungen herrschen. Und ich habe auch irgendwann neulich auch eine Dokumentation gesehen, auch in Marokko, wie die wirklich am Band gemessen werden, wie schnell so eine Bluse genäht ist. Das habe ich jetzt in meiner Produktion nicht gesehen und ich glaube auch nicht, dass das dort so ist, das hoffe ich jedenfalls, sondern ich merke auch immer so, wenn ich besondere Dinge habe, die brauchen schon länger und das ist dann auch schon teurer. Also da weiß ich schon immer, okay, das war jetzt ein bisschen ein komplizierteres Teil, das ist ein bisschen teurer und ich hoffe, dass genau die Person dann auch dementsprechend irgendwie ihre Zeit dafür gebraucht hat. Und ich merke aber immer, dass es sehr ordentlich und sehr sauber ist, weil meine weiße Seide immer noch weiß ist. Und das habe ich gemerkt, ist nicht in allen Studios so. Oder ich glaube so, die genau haben einen ordentlichen und einen sauberen Arbeitsplatz. Schön. Was ganz schön ist.
Gab es irgendwelche Fakten, die dich überrascht haben? Du hast bestimmt, nachdem du dich mit deinen Produkten beschäftigt hast, auch ein bisschen Recherche betrieben. Und da gab es bestimmt auch irgendwas Spannendes oder Schockierendes, wie auch immer, auf was du gestoßen bist?
Ja, also was ich auch nie so genau wusste, also ich liebe zum Beispiel Farbe, ich habe heute leider auch ein ganz stark pinkes Hemd an, wo ich mir damals nicht so viele Gedanken gemacht habe, wie das jetzt gefärbt wurde. Mhm. Die Inder lieben ja immer auch starke Farben. Als ich dann aber auch so ein bisschen gesehen habe, wie die in Guwahati färben und wie wichtig das denen ist, dass es natürlich gefärbt ist.
Da muss ich ganz kurz einhaken, ja. Welche natürlichen Färbemittel gibt es denn zum Beispiel?
Also einmal hast du Teak Tree Leaves, also die pflücken alles, was die um sich herum sehen. Okay. Teak Tree Leaves, weiß ich nicht genau, Teakholz, also genau, Teakholz, das Blatt von diesem Baum. Gleichfalls auch Kurkuma.
Okay.
Also das weiß Wahnsinn. Ich nicht, ja, wenn du zum Beispiel ja ein Stückchen Kurkuma schneidest.
Gerne auch damit.
Ja, das spürt man schon. Oder wenn es mal irgendwo hinfällt oder so, man merkt immer extrem, dass sich das färbt. Und genau, also die haben wirklich ihre natürlichen kleinen Mittel. Es gibt noch ganz viele, wirklich auch so Baumrinden oder alles, was sich in der Natur auch an Samen oder so findet. Die Zwiebelschale zum Beispiel, das wird dann so grünlich. Damit färben die. Und da habe ich gemerkt, wie schön das ist und dass ich mir darüber zum Beispiel nie so wirklich Gedanken gemacht habe. Und dann habe ich gelesen, dass eigentlich 8000 synthetische Chemikalien eigentlich zusammenkommen, um ein Material, also oder aus einem Material eigentlich einen Stoff zu verarbeiten. Das hat mich schon sehr geschockt. Also ja, da habe ich mir gedacht, ach, Wahnsinn, weil eigentlich, das geht ja dann auch eigentlich alles ins Grundwasser.
Aber Stoff zu verarbeiten heißt wirklich, dass eben aus einem normalen Stoff wurde jetzt ein T-Shirt. Genau. Oder reden wir wirklich jetzt von der Färbung?
Nee, ich glaube, es ist wirklich auch von Stoff. Also ich glaube, ja, so bis aus Baumwolle, bis du die gebleicht hast, genau, bis du Bleichungsmittel benutzt hast, bis du vielleicht dann auf einen Pinkton gestoßen, bis der passt. Man hat ja dann so schlimme Bilder immer vor Augen von so, weiß ich nicht, chinesischen Flüssen, die andere Farben haben. Mhm. Ja, ich glaube, das gibt es sehr, sehr oft und sieht man zum Glück ja jetzt auch öfter. Und ich glaube, vielleicht ist man dann auch ein bisschen mehr, denkt man vielleicht auch mehr drüber nach, wie das denn gefärbt wurde oder ob man, ja, wie diese Töne zustande kommen. Und dann habe ich nur gelesen, das möchte ich jetzt noch mitteilen, 20% der Wasserverschmutzung liegt eigentlich auf dem Rücken der Modewelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das genauso stimmt, aber das finde ich schon Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Ja,
auch schockierend.
Ja, also da habe ich dann gedacht, okay, es wäre schön, wenn man zum Beispiel in einem Nachthemd schläft und man weiß, dass da keine Chemikalien drin ist. Oder wenn man Kinder hat und denen was anzieht, das wäre eigentlich schön.
Vor allem, wenn es sogar anders geht, relativ einfach.
Und das riecht auch ganz anders, also so, ich muss nachher nochmal da drin riechen.
Muss ich nachholen.
Und das fühlt sich auch so, es ist halt, das fühlt sich halt auch natürlich an und man merkt, es ist nicht ganz weich, aber so, das ist eigentlich das Besondere daran. Dass es eben, dass man merkt, dass es natürlich ist und nicht, nicht bearbeitet wurde.
Aber ergibt sich bei Natürlichkeit, ergeben sich da auch Probleme bei dir, bei der Arbeit?
Ja, also ich mein Wunsch ist natürlich, meine Nachthemden überall zu verkaufen und jedem ans Herz zu legen, nur noch Eri-Seide zu tragen. Das ist aber nicht so leicht, weil Eri-Seide ist auch natürlich nicht perfekt. Also so, es wird gewebt und es wird von der Hand gewebt. Und manchmal ziehen sich auch Fäden. Also das liegt auch an dieser Seidenraupe, die auch nicht ganz glatt immer ihren Kokon spinnt, sondern auch immer so im Wechsel. Das heißt, diese Seide ist halt auch nicht perfekt glatt. Also es ist keine perfekte Seide. Und da merke ich schon, Leute wollen, wenn sie im Geschäft etwas kaufen, eigentlich was Perfektes haben. Was unperfekt ist oder was für uns in unseren westlichen Augen nicht perfekt ist, ist für die Inder eigentlich dann auch schon wieder was Besonderes. Mhm. Also so, ich würde mir wünschen, dass die Menschen so ein bisschen mehr darauf achten, dass es auch was nicht so Perfektes auch wunderschön sein kann. Und da merke ich so, da kommt bei mir immer so der Punkt auf, wo ich merke, dass das nicht so einfach ist.
Möchtest du uns ein bisschen noch was über die Seidenart erzählen? Weil es gibt ja bestimmt, nehme ich jetzt mal an, ich weiß es nicht, ganz, ganz viele unterschiedliche Seidenarten. Wieso ist diese eine Seide jetzt so ganz, ganz speziell oder besonders für dich?
Weil die, ja, das hätte ich jetzt auch gar nicht so stark erwähnt, weil die Raupe eben schlüpft. Also die schlüpft, bevor die Seide gemacht wird. Das heißt, also die wird auch vegane Seide genannt und ist genau eben, da werden die Raupen nicht getötet, sondern die schlüpfen als erstes und dann wird die Seide verwendet. Deswegen ist es auch so, genau. Also
schön, man achtet einfach nur mehr auf die Umwelt, auf die Natur.
Genau. Ist nicht so, also so, weiß nicht, ich habe noch keine Seidenproduktion gesehen. Ich habe immer nur Bilder gesehen, aber das ist dann auch immer nicht so schön. Ich glaube, dann werden die auch alle abgetötet und irgendwie ist es nicht ganz so, ganz so eine schöne Vorstellung. Also die Vorstellung, dass das erst oder dass die Raupe erst schlüpft und dass es dann verwendet wird, ist eigentlich eine sehr schöne Vorstellung.
Ja, finde ich auch. Wo hast du dich denn angefangen, über Arbeitsbedingungen oder generell über Stoffproduktion zu informieren? Hast du für Personen wie mich jetzt irgendwelche Tipps, Influencer, Blogs, Bücher, Dokus?
Ja, also ich habe gemerkt, es gibt so viele Menschen da draußen, die sich auch mit der, also mit Eri-Seide beschäftigen oder generell, die so ein bisschen mehr auf die Arbeitsbedingungen achten. Ich habe letztes Jahr auf der Greenstyle habe ich Tasseltales kennengelernt. Mhm. Die fand ich ganz toll.
Ich auch, ja.
Und das fand ich einfach so schön, weil die haben auch, glaube ich, die sind noch relativ jung. Die achten eben auch darauf, wer das macht. Ich glaube, Hitu, also alle, die so aus München kommen, denen sagt das wahrscheinlich auch was. Wen ich noch ganz spannend fand, We Are Kale heißen die, also We Are und dann K-A-L. Mhm. Die arbeiten auch mit Eri-Seide und da sieht man auch ganz genau, wo was gemacht wird, die Zusammensetzung des Stoffs, wie lange es gedauert hat, dieses Kleidungsstück herzustellen. Das fand ich total spannend, also die Website fand ich sehr inspirierend. Ja, und viele Frauen, die ich auch getroffen habe auf meinem Weg in Indien, ein Mädchen, die heißt Alexis Barrel, und die sitzt wirklich in Jaipur und arbeitet dort an ihren eigenen Blockprints. Mhm. Und das finde ich auch, das ist besonders auch für diese Gegend, für Jaipur, aber so, sie macht alles, also so, sie druckt das selber, sie weiß auch genau, wo das gemacht ist, dann, also so die da kann man auch immer so ein bisschen die Reise verfolgen, welche Menschen sie trifft.
Schön.
Genau. Women's Weave ist noch eine Frau, die mich sehr inspiriert hat in Indien. Die hat eine Non-Profit-Organisation gegründet und genau, unterstützt Frauen. Diese Stoffe gibt's auch, also da gibt's auch Geschäfte, wo man diese Stoffe oder diese Saris kaufen kann. Mhm. Genau, also das sind so Menschen, ich glaube, es sind eher so Menschen oder so Frauen, ja, die irgendwas bewegt haben oder genau in der Richtung. Das fand ich ganz toll.
Sehr schön. Und welchen positiven Einfluss hat die Arbeit in Indien auf dein Leben?
Viel. Ich versuche so ein bisschen mehr in meinem eigenen Leben auch so von mehr darauf zu achten, also so auch genau, wo Dinge herkommen, ob es das Essen ist oder vielleicht, dass man regionales Gemüse kauft oder ja, also dass man zum Beispiel, wenn man jetzt ein Kleidungsstück kauft, ich finde es immer ganz schön, ich kaufe auch gerne gebrauchte Sachen. Meine neue Leidenschaft ist, auf eBay Sachen zu ersteigern, die ich gerne habe. Ja, oder auch wenn ich was kaufe, das war aber schon immer so. Ich habe auch Teile, die sind schon bestimmt älter als die Hälfte meines Lebens, und die liebe ich und schätze ich immer noch. Und ja, ich glaube, das hat mir noch mal mehr gezeigt, wie schön es ist, Teile zu kaufen oder mehr darauf zu achten, wie oft man dann etwas trägt oder wie gerne man es denn wirklich hat, brauche ich es denn wirklich oder nicht. Genau.
Und Teile, so, die einfach auch eine Geschichte,
genau,
mit sich bringen.
Ja, auf jeden Fall. Schön. Also es ist immer schön, wenn man dann auch so auf diese Seiten stößt und auch sieht, was Menschen für tolle Sachen machen. Und genau, wenn es dann eine Geschichte hat, dann interessiert es einen noch mehr. Dann hat es, genau.
Da fällt mir auch gerade ein, wenn man unter dem Hashtag Who Made My Clothes schaut, da gibt es ja auch so eine Aktion, hat auch eine Dame, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, müsste ich nochmal dann verlinken, ins Leben gerufen, wo eben Personen, die Klamotten hergestellt haben, posieren mit einem Schild und man eben dann sieht, okay, genau das ist die Person, die jetzt mein T-Shirt hergestellt hat. Ja, auch eine ganz schöne Aktion.
Ja.
Und einfach auch nochmal viele schöne Bilder sieht auf Instagram.
Ja, definitiv. Also genau. Es macht einen auf jeden Fall, man denkt mehr drüber nach, oder seitdem denkt man viel mehr drüber nach.
Genau.
Ich glaube, das ist entstanden nach diesem Bangladesch, nach diesem Desaster.
Genau.
Das stimmt.
Da fällt mir auch noch eine True Cost Movie, kann man auch immer schön anschauen. Die Dokumentation, die zeigt das dann auch nochmal ziemlich heftig, wie es auch anders laufen kann, wenn alles nicht so gut und schön gestaltet ist für die Menschen.
Ja. Ja, das ist immer ganz wichtig, sich das anzuschauen und vielleicht auch so ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Wir sind so abgebrüht, wir schauen so viel im Fernsehen und irgendwie, man sieht das nicht mehr richtig. Aber ich glaube, wenn man so auf sich schaut und wenn man auch guckt, was möchte ich denn am Körper haben oder so, was trage ich eigentlich? Ich glaube, dann achtet man vielleicht auch mehr drauf. Mhm. Dann sieht man die Dinge auch mehr.
Gab es noch etwas, was dich in Indien geprägt hat beziehungsweise positiv beeinflusst hat?
Was ich ganz toll fand, was mir bei uns so in unseren westlichen Ländern immer, oder was hier so ein bisschen verloren gegangen ist, ist so etwas, was man weiter vererbt bekommt. Mhm. In Indien, also die Mutter meiner Freundin hat ihren beiden Töchtern, also die hat von ihrer Mutter schon Saris geerbt bekommen.
Ganz kurz, kannst du uns kurz erklären, was Saris sind? Das Wort ist ja schon öfters gefallen.
Ja, natürlich. Saris sind eigentlich so die internationale Kleidung, Landeskleidung. Mhm. Genau, also so eigentlich so ist klar, in den Großstädten hast du auch viele, die Jeans und T-Shirt tragen, aber so im Großen und Ganzen, wenn du auch auf eine Hochzeit gehst, da würde niemals jemand hingehen ohne ein Sari. Okay. Also das ist so ihre Landeskleidung. Und das ist auch noch sehr, also man merkt, die Inder, die legen sehr viel Wert auf ihren Sari und die legen auch sehr viel Wert, wo kommt der her? Und ja, die Mutter meiner Freundin hatte vererbt bekommen von ihrer Mutter, glaube ich, einen wunderschönen Sari, ein Pathan Patola. Das ist eine spezielle Gegend oder eine Familie, die diesen Sari gewebt hat. Mhm. Ist auch sehr, sehr teuer, auch heute noch, auch Schals. Also das ist wirklich ein ganz besonderes Produkt, weil man eben genau weiß, wer das gemacht hat. Also da merke ich dann auch immer, die wissen genau, wo ihr Sari gewebt wurde und welche Stoffart oder welcher Stoff das ist und genau, wo das herkommt.
Und nur diese Familie kann dann auch diese Webart durchführen.
Genau. Ja, es gibt bestimmte Familien, die dürfen das. Und jetzt ist es, glaube ich, wirklich nur noch eine Familie, die das macht. Und das hat mich beeindruckt. Und dann daraufhin bin ich wirklich auch auf Familien gestoßen, die zum Beispiel diese Sujini-Webart machen, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Da kommt kein Mensch vorbei. Und ich war wirklich beeindruckt, dass das nur noch diese eine Familie macht. Und als ich neulich in Berlin war, das muss ich jetzt noch erwähnen, war ich in einem Laden, die heißt International Wardrobe. Und sie ist sogar in diesem Slum vorbeigekommen und hat diese Menschen gefunden, die diese Decken weben. Wo ich nie gedacht hätte, wer kommt da dran? Und dann haben sie mir auch ganz stolz gezeigt, hier war schon eine deutsche Frau. Und ja, also es ist wirklich immer so von Region zu Region in Indien verschieden, welche Webarten dort besonders sind, welche Familien das machen und auch welche, welche Stickereien. Also so wie auch die Sprache in jedem Staat manchmal verschieden ist und das Essen ist auch wirklich, jede Stickerei hat ihren Platz und jede Webart hat ihren Platz. Das hat mich sehr beeindruckt und hat mich, glaube ich, auch positiv dazu motiviert, meine Sachen auch meinen Nichten oder Neffen und vielleicht irgendwann mal meinen Kindern weiterzugeben.
Schön. Gab es bei dir aber auch irgendwelche Hindernisse? Also Beispiel, man weiß jetzt nicht immer in Deutschland, wo alles herkommt. Und manchmal gibt es bei dir bestimmt auch einen Punkt, wo du sagst, okay, da würde ich es jetzt gerne wissen, aber da scheitere ich gerade dran, weil es die Informationen nicht gibt, weil die Marke nicht transparent genug ist.
Ja, bestimmt ganz, ganz oft. Also ich merke das selber, also zum Beispiel auch bei meiner eigenen Produktion, wenn ich jetzt Stoffe dazu kaufe, die ich jetzt nicht, also was jetzt nicht Eri-Seide ist, merke ich auch schon manchmal, dass es schwierig, genau zu wissen, wo es denn herkommt. Das versuche ich dann schon immer genau nachzufragen und versuche auch immer genau zu gucken, was ist denn drin und dass es vielleicht einen Ökotextstandard hat. Da kann man das immer ganz schön jetzt sehen, es wird immer ausgezeichnet. Aber es ist überall, in allen Bereichen schwierig. Ich glaube auch so manchmal, also so, wenn man Kaffee zum Beispiel, ich liebe Kaffee, wenn man Kaffee kauft, wenn es jetzt ein Fairtrade-Coffee ist, weiß man vielleicht eher, wo es herkommt. Aber trotzdem, man ist natürlich in keinem Produkt so nah dran, dass man genau weiß, stimmt das denn jetzt nun wirklich, was da draufsteht? Man kann es natürlich immer nur dann sich wünschen.
Ja. Wie gehst du jetzt, wenn du beispielsweise jetzt nicht auf eBay nach Klamotten suchst, sondern in die Innenstadt gehst, hättest du da ein, zwei Tipps, wie man eher darauf achten kann, dass die Klamotten gut, fair produziert worden sind?
Ich weiß nicht. Also bei mir ist immer so, der Stoff ist natürlich immer am Anfang ganz wichtig. Ich versuche immer zu schauen, dass möglichst wenig synthetische Stoffe sind. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, auch wenn man das dann wäscht, das geht ja dann auch ins Grundwasser und da versuche ich eher so ein bisschen mehr drauf zu achten. Es ist manchmal nicht so einfach, genau zu wissen, wo Dinge gemacht worden sind. Aber eigentlich auch bei Zara sieht man zum Beispiel auch, das wurde in Portugal produziert oder wenn es in der EU produziert ist. Ich glaube, da ist man sich sicherer, dass die Arbeitsbedingungen vielleicht auch faire Arbeitsbedingungen sind. Da weiß man natürlich nicht genau, wo es produziert ist, aber da kann man schon ein bisschen mehr drauf achten, wo etwas herkommt.
Also vielleicht das Land eben oder genau. Auch die Zusammensetzung des Stoffes, darauf genau. Achtest du eigentlich.
Ja.
Okay. Sehr schön. Dann hätte ich jetzt noch drei Fragen an dich. Die erste Frage lautet, welche nachhaltige Anschaffung unter 100 Euro in den letzten 6 Monaten hat dein Leben positiv beeinflusst?
Komme ich gleich schon wieder auf den Kaffee zurück. Okay. ja, ich liebe Kaffee und ich hatte so eine Espresso-Maschine, beziehungsweise habe sie immer noch. Mhm. Und war aber irgendwann dann auch, wenn man dann diesen ganzen Abfall sieht und diese ganzen, also ich trinke wirklich viel Kaffee, habe ich dann schon irgendwann weniger Kaffee getrunken oder habe dann Filterkaffee gemacht, der hat mir aber nicht so geschmeckt. Und dann habe ich ganz toll im Internet gefunden, eine Firma, habe ich extra das Kärtchen schon rausgesucht, dies habe ich bei Amazon gefunden, aber ich war bei einer Freundin zu Hause und deren Mutter hatte so eine reusable Kapsel. Mhm. Da kannst du wirklich deinen eigenen Kaffee reintun und es schmeckt auch viel besser. Das heißt Dr. Ankyo. Ich weiß jetzt nicht, wie man den findet, aber das fand ich ganz cool. Also so Quality, Sustainability und Consciousness steht auf seinem Kärtchen drauf.
Und der hat jetzt geholfen, dass du wieder mehr Kaffee trinken kannst.
Ja, jetzt darf ich wieder mehr Kaffee trinken und jetzt muss ich nicht so viele Kapseln wegschmeißen und habe so das Gefühl, das hat wirklich einen großen Unterschied gemacht. Also das ist eine coole Idee. Das ist so ein kleiner Schritt, wo ich gemerkt habe, da kann man ganz schnell relativ viel Müll sparen.
Schön. Und jetzt zu meiner zweiten Frage. Du hast ja auch in Berlin studiert. Mhm. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, am Alexanderplatz, da gibt es diese eine riesige Werbetafel, da eine Message zu platzieren, was würdest du gerne sagen?
Ich glaube, so um es kurz zu machen, würde ich vielleicht sagen, buy with a conscience. Ich weiß nicht, muss ich jetzt auf Englisch sagen. Oder vielleicht, dass man genau mehr darauf achtet, buy less but better. Also so eher in dem Sinne von eher darauf zu achten, wo vielleicht etwas herkommt. Arbeitsbedingungen, ich weiß, es ist nicht so einfach, immer genau zu wissen, aber vielleicht, ja, ein bisschen mehr darauf zu achten, wo es denn herkommt. Oder vielleicht ist was in Deutschland produziert oder eine Firma ist durchsichtiger und man kann auf der Website eben auch lesen, wie diese Schritte funktionieren. Also vielleicht kann man da ein bisschen besser drauf achten.
Dann zur letzten Frage bzw. zum letzten Satz. Vervollständige bitte, Nachhaltigkeit ist?
Nachhaltigkeit ist, auf die Welt besser aufzupassen.
Vielleicht. Das ist schön. Nehmen wir das mit in unseren Abend. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
War danke sehr, sehr dir schön. Auch. Spaß gemacht.
Halt, stopp, noch nicht ausschalten. Wenn ihr Lust habt noch auf mehr Insights wie Bilder oder Fakten, dann schaut doch einfach mal auf Instagram vorbei. Ihr findet den Instagram-Account unter greenvibes, klein und zusammengeschrieben, .podcast. Abonniert mich und schaltet nächsten Donnerstag wieder ein, um mehr Green Vibes in euer Leben zu bekommen.